crois que l'intention profonde du poète, c'est d'être. Et d'être selon les exigences que lui impose sa lettre.
Nachlese. Ein Corona-Podcast mit Sina Delanno und Jodok Trösch.
In der 10. Episode sprechen wir über John Conways Spiel des Lebens anhand eines anonymen Spiegelartikels aus dem Jahr 1974 und dem Nachruf, den Clemens Setz diesem großartigen und verspielten Mathematiker gewidmet hat und der am 14. April, das heißt heute Mittag, in der Zeit erschienen ist. John Conway ist am 11. April im Alter von 82 Jahren an den Folgen der Covid-19-Infektion in New Jersey gestorben. Hallo Sina.
Hallo Jodok, du klingst ja schon ganz enthusiastisch.
Ja, bin ich irgendwie auch.
Willst du gleich erzählen, warum?
Ja. Wir lesen zum ersten Mal keinen literarischen Text, vielleicht bin ich darum so enthusiastisch. Eigentlich ist es auch gar nicht so ein fröhlicher Anlass, das zu lesen. Mhm. Ich möchte heute etwas mitbringen, was mich selber immer sehr fasziniert hat. Das ist ein Spiel aus der Mathematik oder der Informatik, nennt sich da der Game of Life, das Spiel des Lebens. Mhm. Und das wurde entwickelt von John Conway, der jetzt am 11. April in New Jersey mit 82 Jahren gestorben ist an Covid-19. Mhm. Und in einem gewissen Sinne muss ich sagen, ist das jemand, der mit seinen Ideen auch mein Denken letztlich über Literatur und diese Dinge sehr beeinflusst hat.
Tatsächlich.
Auf eine komische Weise, ja. Und darum dachte ich, vielleicht widmen wir einer seiner großartigsten Erfindungen, eben diesem Spiel des Lebens, eine Sendung. Und ich freue mich unglaublich, dass du, Sina, die ja nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass sie Mathematik so toll findet.
Mega sexy, ja.
Sexy, ja genau. Da bereit bist, mitzuspielen.
Ja, und man muss vielleicht erschwerend noch dazu sagen, du hast mir diese Mathematik dadurch versucht, schmackhaft zu machen, dass du mir einen steinalten Spiegelartikel zugeschickt hast. Und das Erste, was mir natürlich ins Auge gefallen ist, ist so ein seltsam mit Punkten angeordnetes Hakenkreuz. Und ich dachte schon, naja, was Jodok wieder für Ideen hat, aber kann man ja mal machen.
Ja, das ist wirklich. Wir lesen, weil, was liest man? Wir lesen ja einen Spiegelartikel von 1974. Der ist 2 Jahre erschienen, nachdem Conway im amerikanischen quasi das Spiel vorgestellt hat, beziehungsweise er hat einen Artikel nicht mal selber geschrieben, sondern ein Freund hat gefunden, ach, das ist so toll, das kann man aufschreiben. Mhm. Und dieser Spiegelartikel versucht dann einigermaßen populär zu erklären, worum es da geht, und ist an sich für sich selbst schon wieder eine absolute Abstrusität und hat, man könnte fast sagen, wiederum satirisches, fast schon poetisches Potenzial.
Genau. Ich habe noch ein paar Fragen, bevor wir vielleicht anfangen, zu dem, was du bis jetzt so erzählt hast. Wenn du sagst, deine Mathematiker entwickeln Spiele, tun sie das so, hat er das so nebenbei getan? Also wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, für die meisten Menschen ist jetzt Mathematik und Spiel nicht unbedingt ähnlich verbunden, oder? Bei jetzt auch im ganz konkreten Falle des Spiels des Lebens, war das ein Nebenprodukt einer ernsthaften mathematischen Tätigkeit? Oder wie würdest du Spiel und höhere Mathematik in Beziehung setzen?
Also ich bin, glaube ich, gar nicht so tief drin, dass ich das wirklich beantworten kann. Ich weiß allerdings, dass es dabei eigentlich um zelluläre Automaten geht. Das ist quasi eine These aus der Informationstheorie, wo es quasi darum geht, so für sich abgekapselte einzelne Mechanismen zu denken, die quasi Zustände wechseln können. Und wenn man quasi viele von denen nimmt, wie Pixel, dann können die quasi auf die Nachbarzellen reagieren und quasi so sehr komplexe Gebilde herausbilden. Und ich glaube schon, dass das durchaus auch quasi eine sehr anspruchsvolle quasi Theorie dahinter steckt. Aber es scheint schon auch einfach ein Vergnügen gewesen zu sein, dass irgendwo da an der Grenze davon entstanden ist.
Okay.
Ich selber bin mit diesem Spiel des Lebens konfrontiert worden, als ich mal zu programmieren versucht habe, gelernt. Und das war für mich wirklich so ein Erweckungserlebnis. Weil wir werden dann sehen, es gibt eine ganz kleine Reihe von Regeln, 4 Regeln insgesamt, mit denen man quasi dieses Spiel bestimmen kann. Und wenn man die, und das habe ich geschafft, und ich bin jetzt wirklich kein großer Programmierer, wenn man die quasi so implementiert und das quasi so aufbaut auf diesem Spielbrett, das irgendwie aussieht wie ein Schachbrett, also quasi einfach so Kästchen nebeneinander, und das laufen lässt und man einfach sagt, ja gut, fürs Erste, macht man einfach die Zellen am Anfang zufällig, und dann lässt man das ein paar Schritte laufen und man sieht so ein Wabern vor sich, so ganz viele kleine Punkte, die Farbe wechseln, und man schaut zu und irgendwann sieht man, wie sich so gewisse Strukturen herausbilden und gewisse Dinge sich wiederholen und man erkennt Muster und man sieht quasi, dass aus diesem absolut zufälligen Zustand, völligem Chaos, innerhalb von 50, 100, 200, 300 Schritten so etwas wie stabile Blöcke entstehen, gewisse Dinge, die feststehen, gewisse Dinge, die sich quasi immer im Kreis drehen, dann hat das eine absolute Faszinationskraft, weil man sich fragt, ja, habe ich das jetzt gemacht? Weil ich habe natürlich nur irgendwie 3, 4, 5 Zeilen Code eingegeben. Ja. Und quasi das Potenzial aus unglaublich einfachem, unglaublich komplexes und wie ich finde auch zum Teil sehr schönes, es sind oft symmetrische Figuren quasi hervorgehen zu lassen, das hat mich schon ins Nachdenken gebracht.
Das finde ich schon einmal einfach grundsätzlich wahnsinnig wichtig, die Art und Weise, wie du das jetzt erzählt hast, wird sofort einsichtig, dass die Faszinationskraft gerade darin besteht, dass sich die ganze Geschichte schon ab einem sehr frühen Moment irgendwie dann verselbstständigt, oder? Also, dass diese Art von Mathematik oder eben auch das Programmieren, nehme ich an, dass der Reiz des Programmierens überhaupt darin liegt, dass es eben das Programmieren ist, oder? Das Voraus und das, was danach geschieht. Mhm. Und ich glaube, worüber wir noch sprechen müssen, ist, ob man da irgendwie von Sinnhaftung sprechen kann, also das, was sich entwickelt. Aber das entzieht sich zu einem guten Teil dann wiederum auch der eigenen Gewalt, glaube ich, so von der Wahrnehmung, oder? Und das darin scheint ein Reiz zu liegen, dieser Art der mathematischen Spiele. Und darin liegt aber natürlich auch der Reiz ganz vieler anderer Kulturtechniken und Beschäftigungen, denen Menschen gerne nachgehen. Als du jetzt gerade erzählt hast, habe ich gedacht, das ist ja eigentlich vielleicht gar nicht so weit entfernt von dem Gefallen, den Menschen daran finden, in ihrem Wohnzimmer Pflanzen zu ziehen.
Absolut, ja.
Weil sie auch einfach, oder? Man sät was, oder? Man befolgt so ein paar Grundregeln und was aber daraus hervorgeht, ist dann nur noch faszinierend, oder? Und übersteigt absolut, ja. So das, was man jetzt beeinflussen kann.
Genau, ja. Nee, das ist wirklich wahr. Und was halt beim Programmieren für mich immer dazugekommen ist, für mich ist das immer das Nächste an dem, was man quasi Magie nennen kann. Man muss etwas mit dem Kopf arbeiten, man muss etwas basteln, was probieren und plötzlich tut dieser Automat das, was der Wille quasi dem diktiert hat. Natürlich nicht immer genau so, wie man es vorausgesehen hat. Zauberlehrling lässt grüßen. Aber prinzipiell schon zu einer gewissen Weise und das finde ich absolut faszinierend.
Wir könnten doch an dieser Stelle mal ein bisschen in diesen Spiegelartikel gucken. Und mal schauen, ob wir irgendwie der Faszination jetzt dieses konkreten Spiels auf den Grund gehen können oder auf die Spur kommen in diesem Artikel. Willst du mal absolut ein bisschen lesen?
Sehr gerne. Ja. Also das ist im Spiegel, Ausgabe 1984, wir werden die genauen Nachweis verlinken. Unter der Überschrift Spiele und ohne Autorangabe mit dem Titel Ehe mit Hausfreund. Keine Ahnung. Computerfachleute in aller Welt sind wie vom Spielteufel besessen. Sie erfinden immer neue Varianten zu einem Spiel des Lebens, bei dem Punkte wie Menschen geboren werden und sterben.
Tut mir furchtbar leid, ich möchte nur eine ganz kleine Bemerkung machen. Jetzt gerade fällt mir auf, wie wunderbar diese Kollokation von Spielteufel und dem Spiel des Lebens ist. Also was du zuvor beschrieben hast, oder, ist natürlich die Nähe des Programmierens zu der Schöpfungstätigkeit schlechthin, also der Erschaffung der Welt durch Gott, oder? Und dass jetzt genau in diesem Lied schon quasi eine Art diabolische Dimension dieses Spiels in den Horizont gerät, finde ich ganz großartig. Ja. Aber weiter.
Also man will da ja offensichtlich auch in eine Position kommen, quasi das steuern zu können, mhm, als böse Macht, ja.
Ja.
Und der Titel, der Text geht bald weiter so. Der Bienenkorb bleibt ewig erhalten, das H aber stirbt bald aus. Das Hakenkreuz macht eine merkwürdige Verwandlung durch. Nach 3 Generationen ist es eine Ampel, die unablässig blinkt. Und rechts auf der Seite sieht man dann eben dieses, das du geschildert hast, quasi ein Grid von quasi vier Kästchen und darin in runden schwarzen Punkten ein, ja, sehr hässliches Hakenkreuz.
Genau. Und darunter steht zum Glück für alle diejenigen Deutschen, die das nicht erkannt hätten, noch im Bild drin die Bildunterschrift Hakenkreuz.
Ja, und es ist natürlich schon speziell, sich quasi zu fragen, dass ein deutscher Autor gerade dieses Beispiel ausprobieren muss. Da ist eine gewisse Fixierung vorhanden.
Es kann man scheint, nicht anders genau, sagen, es ja. scheint irgendwie, aber sich auch förmlich quasi in einer freudschen, metonymischen Assoziation hier in den Text zu drängen, oder? Mhm. Es geht nämlich vom H, das bald ausstirbt, zum Hakenkreuz, oder? Genau. Sodass man das Gefühl hat, da ist tatsächlich eher eine unbewusste Assoziation am Werk als jetzt eine souveräne Erklärstimme. Naja.
Mhm. Und wenn wir schon über Buchstaben sprechen. Wir haben ja immer über die Materialität von Buchstaben gesprochen. Hier geht schon wieder irgendwie um das. Einfach auf einer ganz anderen Ebene, wo da quasi die Buchstaben sich auflösen, was auch immer. Aber lesen wir weiter. Ja,
Entschuldigung.
Ja, ich bin selber schon wieder auf Abwege gekommen. Das Spiel mit seltsamen Schicksalen grafischer Figuren hat der Engländer John Horton Conway, 36, in Gang gesetzt. Es kostete Firmen und Institute schon eine Unzahl verjuckster Arbeitsstunden von menschlichen und elektronischen Gehirnen. Auch hier kann ich nicht anders, als schon wieder reinzugreifen. Natürlich dieses sehr deutsche wirtschaftliche Denken immer.
Das Wort verjuckst ist auch schon ganz...
Verjuckst, genau. Und dann halt das Wort Elektronengehirn, was mich so sehr noch an Space Odyssey 2001 und diese ganze Zeit erinnert. Und alles so unglaublich alt mittlerweile.
Und das war natürlich, oder? Fast ein halbes Jahrhundert vor der Candy Crush-Pandemie, oder? Und wo man sich gar nicht mehr vorstellen kann, wie viele Arbeitsstunden mehr heute noch draufgehen an solchen Spielen.
Also. Und man muss sich natürlich auch vorstellen, das waren damals Großrechner, die man nicht zu Hause stehen hatte, sondern wo man sich quasi einloggen muss und Zeit in Anspruch nehmen. Conway, findiger Mathematiker an der University of Cambridge, hatte das Game of Life, das auf einfache Weise Lebensvorgänge simuliert, vor 4 Jahren ersonnen. Jedermann kann es mit Bleistift und Rechenpapier oder auf 2 Schachbrettern spielen. Doch seit Martin Gardner, Experte für logische Tüfteleien, das Lebensspiel in der Wissenschaftszeitschrift Scientific American publik machte, hat Computerleute die Spielwut gepackt. Millionenwerte heimlich genutzter Maschinenzeit, vermerkte das US-Nachrichtenmagazin Time, seien wohl schon auf schwierige Kombinationen und ihre unabsehbaren Möglichkeiten verwandt worden. Gardner erhielt Anfragen zu Lebensproblemen sogar aus Tokio, Neu-Delhi und Moskau. Spielobjekt sind Punkte, die jeweils ein Feld besetzt halten und anfangs wahllos oder nach beliebigem Muster verteilt werden. Dann aber unterliegt das Volk der Punkte 3 strikten Gesetzen. Bei jedem Spielzug überlebt, wer auf den acht jeweils angrenzenden Feldern mindestens 2, höchstens 3 Nachbarn hat, und stirbt, wer 4 oder mehr Nachbarn hat, an Überbevölkerung. Und wer nur einen oder keinen Nachbarn hat, an Vereinsamung. Diese Punkte oder Spielmarken werden entfernt. Auf jedem leeren Feld, das genau 3 Nachbarn hat, wird überdies ein neuer Punkt geboren. Also wir haben da, wenn man sich das jetzt vorstellt, quasi 3 einfache Regeln.
Genau, sie haben eigentlich die zweite Regel, die jetzt in diesem Spiegelartikel aufgeführt ist, nimmt 2 zusammen. Oder du hattest vorhin von 4 gesprochen,
kann man genau
oder?
Sagen, ja. Genau, also... es ist quasi so etwas wie unser Leben, wenn man das so nehmen will. Um ein Kind zu zeugen, also quasi einen neuen Punkt hervorzubringen, müssen 30 zusammentun. Das ist übrigens auch die Erklärung, warum man da in den 60er, 70er Jahren noch von Ehe mit Hausfreund, 3 zusammen können ein Kind zeugen. Sehr, sehr fragwürdig. Also 3 können quasi ein etwas Neues hervorbringen, 3 Punkte. Mhm. Aber wenn man quasi weniger hat, dann stirbt, ein bisschen wie heute in der Pandemie, die Person an Vereinsamung. Also ein einzelner Punkt auf dem Feld wird sofort aussterben. Und wenn zu viele da sind, also quasi 4 oder mehr von diesen Punkten, und es können ja maximal 8 Punkte nebeneinander liegen, der wird auch untergehen quasi an Überbevölkerung.
Wobei ich hier ja schon sagen müsste, nicht, dass ich diese Analogien zum gesellschaftlichen Zusammenleben nicht interessant und fruchtbar fände. Aber das Modell ist ja schon sehr auf die bürgerliche Kernfamilie ausgelegt, jetzt Ehe mit Hausfreund hin oder her, oder? Weil als Überbevölkerung gilt eine einzige Person oder eben ein einziger Punkt mehr als diejenige Anzahl, die zur Zeugung eines Neuen notwendig ist, oder?
Ja.
Also das sind ja Schweizer Verhältnisse.
Das sind absolute Schweizer Verhältnisse. Wobei man natürlich sagen muss, dass das Witzige, was Conway dann natürlich macht, ist, das ist nur eine Variante dieses Spiels. Mhm. Und es wird dann quasi unter diesen Mathematikern dann auch durchprobiert, ja, was passiert, wenn wir jetzt quasi die und die Bedingungen nehmen, wenn wir quasi sagen, es überlebt alles bis auf 8. Und es entstehen dann ganz andere Muster. Mhm. Das heißt quasi, die Startbedingungen hier sind nicht ganz... Die sind schon zufällig und mit Absicht so gewählt, dass was Interessantes passiert. Mhm. Und es gibt auch Welten, quasi Reproduktionsformen, wo es nicht so funktioniert. Mhm. Das ist die Klammerbemerkung. Aber ja, nee, du hast schon recht. Das ist vielleicht auch darum gerade so attraktiv. Wir können es irgendwie so nachvollziehen. Und es ist natürlich auch unglaublich schwer, quasi nicht sofort immer diese Allegorisierung vorzunehmen.
Genau.
Eigentlich geht es hier nur um Punkte. Und um einfache, formalisierbare Regeln, wie quasi diese Punkte ein- und ausgeschaltet werden können.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, oder? Also wie viel dieser Faszinationskraft liegt jetzt tatsächlich in dieser natürlich sich aufdrängenden Metaphorik des Lebens, oder? Also der Mann hatte die geniale Idee, das Spiel des Lebens zu nennen, was ich so als, mir war der Begriff gewissermaßen nicht als ein mathematischer vertraut, oder? Sondern es gibt natürlich das Spiel des Lebens, das so Floskel geronnen ist, oder? Die Idee überhaupt, dass das Leben ein Spiel ist. Es gibt aber auch dieses alberne Kinderbrettspiel, glaube ich, das Spiel des Lebens heißt, wo man dann ganz ähnliche Ideologiekritik natürlich vollziehen könnte, wie an den meisten dieser Brettspiele, oder? Aber da geht es natürlich wahrscheinlich darum, irgendwie Geld zu erarbeiten und eine Familie zu gründen und so weiter. Das ist das Spiel des Lebens, oder? Aber auch hier, wie du ja richtig gesagt hast, es geht um Punkte, oder? Und wir können einfach offenbar nicht anders als über, jetzt abstrakt gesprochen, Positivität, also schwarz, nicht weiß, oder? Als Leben nachzudenken und dann eben Negativität als Tod. Und dann
das ist man's, ja.
Über diese quasi verschiedenen Phasen dieser Konstellationen, die sich daraus ergeben, als Generationen.
Ja, genau. Wobei natürlich das Faszinierende dabei schon ist, wie sehr es wabert. Also, wenn man quasi das dann, und ich kann das nur jedem empfehlen, der sich diesen Podcast anhört, wir werden sicher ein Video verlinken, wo man sich das quasi vor Augen führen kann, wie quasi diese einfachsten Startkonstellationen zu unglaublich komplexen Gebilden quasi zu wabern beginnen und irgendwie wirklich sich so verselbstständigen. Und da irgendwie also etwas wie Mikroorganismen, die vor einem wimmeln, zu denken, ist nicht ganz so fern.
Und wie ist das dir denn jetzt ergangen, als du dir diese Simulationen wieder angesehen hast? Hatte das für dich immer noch dieselbe eigentlich unbefleckte Faszinationskraft? Du hast vorhin schon von Schönheit gesprochen. Oder ist in der jetzigen Situation, wo man vor allem einfach auch Virales assoziiert, dieses unkontrollierte Wabern, Wuchern, könnte man auch sagen, anders konnotiert als zuvor?
Spannend. Ich habe immer noch dieselbe Konnotation, gerade auch, weil man so viele verschiedene Dinge machen kann damit. Man kann entweder quasi mit einer so völlig zufälligen Konstellation beginnen. Und man kann natürlich auch ganz gezielt schauen, quasi Pfeilchen klicken und schauen, überlebt das hier oder überlebt es nicht? Was passiert daraus? Und bei mir war sofort wieder der Spieltrieb geweckt und ich habe dann das Hakenkreuz ausprobiert, das bei mir interessanterweise, weil ich es vermutlich gegenläufig geklickt habe, kollabiert ist in nichts, was mir persönlich gesagt sehr viel mehr gefallen hat. Und habe dann auch quasi ein paar andere ausprobiert und man kommt sofort in so einen Spieltrieb und man fragt sich, ja gut, kann ich jetzt voraussehen, was da passieren wird, wenn ich das und das klicke? Genau. Aber vielleicht gehen wir noch ein bisschen weiter und sehen dann, was überhaupt möglich ist. Mhm. Also alle Geburten und Tode, die sich aus einer Konföderation ergeben, finden gleichzeitig statt. Also es wird dann so quasi so Schritt für Schritt vorwärts gegangen. Die neuen und die überlebenden Punkte bilden gemeinsam die zweite Generation, auf die dann wieder im nächsten Spielzug alle Gesetze angewendet werden müssen. Also man hat quasi so ein rekursiv wiederholendes Zyklus und gerade erst das macht es dann tatsächlich erst so dynamisch. Mhm. Dass quasi immer auf das Resultat des ersten Schritts quasi wieder etwas angewendet wird. Mhm. Einsiedler und isolierte Paare sind mithin von der Gesamtbevölkerung schnell vergessen. Und auch primitive Punktkulturen dreier Partner haben keine Chance zur Entwicklung. Sie sterben bald aus. Siehe Grafik Beispiel 1 und dann sieht man da quasi, dass zum Beispiel drei Punkte in der Diagonale einfach aussterben werden. Oder sie gruppieren sich nur wie in einer kinderlosen Ehe mit Hausfreund, Beispiel 2, auf eintönige Weise immer neu um. Also es ist eine Ménage à trois und die ist sehr interessant, die blinkt quasi. Also wenn man drei Punkte in der Waagrechten hat, ist im nächsten Schritt sind es drei Punkte in der Senkrechten und dann wieder drei Punkte in der Waagrechten und man hat quasi einen ewigen Zyklus.
Ich habe da natürlich unwillkürlich die primitive Punk-Kulturen gelesen und schon wieder einen kritischen Zwischenton gehabt. Aber
das ist noch ein bisschen früh.
Ja, genau. Punktkulturen.
Ja, genau. Viererkombinationen erreichen wenigstens eine stetige Daseinsform. Stillleben im Jargon der Lebenskünstler. Simpelster Fall ist der Block. Der Block sind quasi vier Punkte, die einfach nebeneinander liegen. Also quasi einfach ein Viereck.
Ein Quadrat.
Da passiert einfach nichts. Drei weitere dieser Formen verändern sich in wenigen Generationen zum sogenannten Bienenkorb. Auch das wieder so eine sehr faszinierende Form, die einen lustigen Namen hat. Das ist einfach so ein Kreis eigentlich. Zwei unten, zwei oben und eine auf der Seite. Mhm. Also ganz verschiedene Formen, die quasi dann so etwas wie Stabilität garantieren. Der Bienenkorb, in einem Fall entsteht sogar nach grafisch reizvollen Zwischenschritten die blinkende Ampel. Es ist ein im Spiel des Lebens häufig sich ergebendes Figurenpaar, das sich wechselseitig erzeugt. Für Überraschungen ist das Spiel immer gut. Das H etwa, gebildet aus 7 Punkten, also man kann sich das wirklich aufmalen, löst sich nach 6 Generationen auf. In nichts auf. Wird aber der mittlere Punkt ein Feld nach oben versetzt, sodass ein Tor entsteht, also quasi einfach das den Punkt in der Mitte vom H1 nach oben versetzt, passiert Fürchterliches. Erst nach 173 Spielzügen, die nur ein noch Computer ausführen können, kommt ein endgültiges Muster zustande. Ich habe das ehrlich gesagt vorhin ausprobiert und ich muss sagen, es ist nicht allzu fürchterlich. Mhm. Es ist sehr faszinierend, weil da wirklich unglaublich symmetrische Dinge passieren. Aber natürlich der Gedanke, dass da plötzlich dann sofort etwas losgeht und man keine Kontrolle mehr drüber hat und einfach noch keine Stabilität mehr erreicht wird, weil irgendwie vielleicht auch ein Punkt erreicht ist, wo quasi das Ganze einfach von allein ins Laufen gerät. Das ist schon
eskaliert.
Irgendwie eskaliert halt, ja, es eskaliert. Mhm. Und schier unerschöpflich ist die Fruchtbarkeit eines R aus nur 5 Punkten. Conway ließ seinen Computer 460 Generationen durchrechnen. Zitat, es hinterließ Haufen vielfältigsten unbeweglichen Abfalls und nur wenige aktive Bezirke. Dann gab auch der Mathematiker auf. Noch absonderlicher verhält sich ein unscheinbares Gebilde aus ebenfalls 5 Punkten. Das ist so eine Form eines kleinen Rs, könnte man sagen. Mhm. Nach einigen Mutationen nimmt es wieder die ursprüngliche Gestalt an, hat sich dann aber jedoch um ein jeweils ein Feld seitwärts und abwärts verschoben. Nee, das ist der sogenannte Gleiter.
Genau.
Der geht quasi wirklich so durchs Bild durch und kann sich quasi fortbewegen, wie ein Käfer vielleicht, wenn man sich das vorstellt, und geht dann quasi so schräg nach unten weiter.
Ich habe ein Interview gesehen, wo Conway selbst über das Spiel spricht und auch diesen Gleiter vorstellt als eine der berühmtesten Figuren oder Effekte und darüber sein Missbehagen oder sein Missfallen ausdrückt, dass er das Glider genannt habe. Es sehe nämlich tatsächlich genau aus wie eine Ameise und es müsse eigentlich Ameise heißen.
Und der Gleiter ist hat in gewissen Kulturen, so der Hacker-Kultur, ein solches einen solchen Stellenwert erhalten. Dieses Rumspielen ist da wirklich wichtig, dass es quasi zu einem inoffiziellen Logo quasi so von Hackern geworden ist. Mhm. Also wenn man quasi diese fünf Punkte in einem 3x3 Feld quasi sieht, dann ist das eigentlich quasi immer eine Anspielung auf Conway. Mhm. Genau, das ist dieser Gleiter, der sich quasi so seitwärts und nach unten verschiebt. Solche Formen, die geradezu über die gerasterte Spielfläche kriechen, sind überaus schwer zu finden. Sie tragen den anspruchsvollen Namen Raumschiff. Mit Hilfe der elektronischen Rechner hat Conway die Entwicklung noch komplizierter Figuren verfolgt. Etwa die aller Reihen von bis zu 20 Punkten oder die Kette solcher, oder die ganze Ketten solcher Reihen. Es ist wunderschön, da zu sitzen und ihr Formenspiel auf dem Computerbildschirm zu beobachten, bekannte er. Das fühlen ihm nun viele nach. Spielbegeisterte EDV-Leute tauschen mittlerweile die Freuden und Sorgen des Lebens in der eigens gegründeten Vierteljahrschrift Lifeline aus. Ich suche, annonciert einer, eine Bombe, die spektakulär explodiert, wenn das Raketenmuster abgebrannt ist.
Das wäre heute ja auch ein gefundenes Fressen für die Antiterrorismuspolizei oder so. Ja. Da kann ja einiges schiefgehen beim Verständnis dieser Forumseinträge.
Aber man sieht ja schon, dass irgendwie der Schreiberling, der Unbekannte, oder die Frau, die das geschrieben hat, eine unglaubliche Freude an diesen Begriffen hat. Mhm. Also quasi
an den Namen
dieser Figuren, weil das irgendwie das Plastische ist, woran man quasi diesen ganzen Artikel erst aufziehen kann. Mhm. Und eben, wenn es dann um Bomben und Raketenmuster geht, ja. Und als Lifeline-Herausgeber Robert T. Wainwright Anfang des Jahres vor Computerexperten in Washington einen Vortrag hielt, wagte er eine kühne These. Am Spiel des Lebens könne sogar die Schöpfung studiert werden, wie aus dem Gewusel von Molekülen in der irdischen Ursuppe das wirkliche Leben entstand. Das Game of Life, meint auch die Sunday Times, erfordere, dass man Gott spielt. Der Spiegel Nummer 15, 1974. Daneben ganz viele interessante Annoncen, wo man Häuser unter D-Mark 100.000 in Deutschland und über 100.000 in der Schweiz kauft.
Ein großer Warenterminhandel.
Genau.
Ja, das lohnt sich wirklich immer. Das ist ja ein ganz tolles Angebot, was der Spiegel online da hat, dass man da sich sämtlichen faksimilierten alten Ausgaben sich ansehen kann. Wirklich immer eine Freude für das Auge auch. Gerade die Werbung. Aber ich auch überhaupt finde ich diesen Artikel, das ist wirklich ein toller Fund. Also genau, was du vorhin schon gesagt hast, oder? Die skurrilen Effekte dieser sofort sich etablierenden Insidersprache, oder? Die eben gar keine Insidersprache so sehr ist, oder? Sondern eben mit vollkommen normalen Worten auskommt, eben wie Bombe oder Raumschiff. Naja, was heißt normal? Aber du weißt, was ich meine, oder?
Anspruchsvoll.
Genau. Und ich finde eben, dass sich auch vor dem Hintergrund dieses Artikels so wunderbar auch darüber sprechen lässt, was es denn mit dem Menschen auf sich hat, so etwas sehr allgemein gesprochen, aber also ganz grundsätzlich, oder, ist das ja wieder einmal ein unglaublich frappantes Beispiel für die Art und Weise, wie eben jetzt hier im Spiel Menschen Sinn erzeugen und wie die Sinnproduktion gewissermaßen zu einem menschlichen Instinkt fast schon gehört, oder? Also das
dass wir Muster erkennen, ja.
Genau, oder? Weil offensichtlich ist das gar nicht, also was heißt nicht, da vielleicht reißt du mir jetzt den Kopf ab, aber es ist nicht die Mathematik dahinter, die wirklich fasziniert, sondern das, was den Reiz des Spiels ausmacht, sind diese Figuren, die entstehen, oder? Und die Tatsache, dass wir als Menschen nicht anders können, als diesen Punktkonstellationen eben Sinn zu geben, also darin eben Figuren zu erkennen, oder?
Aber in einer gewissen Weise gehen wir mit der gesamten Welt nicht anders um. Wir schematisieren quasi alles so.
Genau.
Und das Faszinierende ist aber gleichzeitig doch, dass diese Punktkonstellation auch eine absolute, unglaublich faszinierende Komplexität hat, gerade wenn man betrachtet, dass es wirklich aus 3, 4 sehr, sehr simplen Regeln quasi gestaltet wird. Und es wurde dann quasi auch die Herausforderung gestellt, kann man eine Punktkonstellation herstellen, die immer wieder Neues aus sich generiert, quasi garantiert immer mehr Punkte herstellt. Mhm. Und dann wurde die Kanone entwickelt. Und das ist eine recht komplexe Angelegenheit, die quasi so zwischen sich hin und her wabert, aber aus der quasi so alle 10 Zyklen oder so ein Gleiter entsteht, der dann quasi in die Unendlichkeit entlassen wird und einfach so übers Feld rennt. Mhm.
Aber und auch da, oder?
Auch da natürlich.
Poesie ist die Transzendenz des Bildes, oder?
Auf jeden Fall. Und gleichzeitig hat das Bild oder beziehungsweise zumindest diese Konstellation eine Komplexität, quasi symbolische Formen hervorzubringen, die dann so interpretiert werden können, als wäre da was entstanden. Mhm. Und Mathematik ist ja letztlich nichts anderes als etwas, was immer semantisiert wird. Mhm. Also jede Zahl ist etwas, wo wir erst quasi eine Bedeutung geben und sagen können, ja, 2 steht in diesem Fall für 2 Äpfel. Mhm. Und von dem her gesehen hat Mathematik quasi immer so diesen absolut, und das ist wirklich ein Teil, der mich fast fasziniert, quasi ein formales Gerüst, das man dann in ganz viele verschiedene Kontexte neu einkleiden kann und quasi diesem Gerüst auch wieder neue Bedeutungen zuschreiben kann, indem man es quasi an einen anderen Ort bringt. Mhm. Und das ist dann immer die Hoffnung quasi, damit auch etwas entdecken, verstehen kann über etwas ganz anderes.
Das ist der Anspruch der Theorie.
Hm. Genau, ja.
Genau.
Genau.
Ich glaube einfach, ich meine die Freude und die Faszination zu verstehen. Meine erste Abwehrreaktion lag, glaube ich, vor allem in der Tatsache, dass man das Leben nennt. Also, dass ich natürlich dachte, was ist das denn für ein Lebensbegriff, oder? Also jetzt ohne irgendwelchen psychologisierenden Lebensphilosophen das Wort drehen zu wollen oder irgendwie in phänomenologische Exkurse auszubrechen, oder? Mhm. Aber um auch irgendwie, habe ich das Gefühl, vielleicht eine Formulierung zu zitieren, die man gerade in den letzten Tagen und Wochen oft hört, ich bin doch kein Punkt. Ich bin doch nicht einfach irgendein Punkt, den man reagieren lassen kann mit anderen Punkten, oder?
Ja, also ich glaube auch nicht, dass das Leben, das hier gemeint ist, das menschliche Leben wäre, sondern wenn quasi das, was Stoff wechselt. Mhm. Also vielleicht dann eher doch wieder beim Virus oder zumindest beim Bakterium oder beim Einzeller und jetzt nicht gerade bei dem, was wir dann quasi komplex aufladen.
Ja, Ehe mit Hausfreund.
Ja, also eben. Also der Artikel macht das unglaublich konsequent und nimmt dann natürlich nur so eine pseudosoziologische Perspektive ein. Mhm. Aber das ist ja wirklich nicht der einzige, sondern eben Dennis Dennett, der große amerikanische Philosoph, wo ich immer noch nicht sicher bin, ob ich den Vornamen richtig habe.
Du hast ja bestimmt, dass wir nicht googeln dürfen, sonst würde ich
ja, genau, ist auch gut so. Ich will auch behauptet werden drauf, dass ich es falsch gesagt habe. der hat das quasi wirklich so zur Grundlage genommen, um einerseits die Evolutionstheorie nochmal so plastisch klar zu machen und einen Materialismus, also quasi eine Theorie des Bewusstseins entwickeln zu können, die nicht mit einem Geistbegriff auskommt, sondern quasi nur mit Molekülen, die sich anders anordnen. Mhm. Und der dann quasi eben auch so versucht zu erklären, wie etwas wie Geist und wie etwas Intelligenz, wie komplexe Strukturen quasi durch Selbstreferenz entstehen können.
Und das kannst du mir jetzt erklären, wo da die Selbstreferenz liegt?
In der Anwendung der Regel auf quasi das Produkt dessen, was quasi hervorgebracht wird. Mhm. also in dem quasi immer der Output dieses Prozesses wieder hineingesteckt wird.
Ja.
Das, okay. Das wäre quasi die Selbstreferenz oder die Selbstrekursionsfigur. Mhm. Und ich finde das persönlich gesagt nicht nachvollziehbar. Für mich ist das maximal eine Allegorie, eine Metapher.
Also die Bewusstseinstheorie meinst du?
Diese jetzt? Bewusstseinstheorie zum Beispiel oder auch die Evolutionstheorie, dass man das Ganze machen will. Mhm. Aber ich sehe darin schon etwas, was sehr nah ist an dem, was wir in der Literaturwissenschaft beobachten, wenn wir über Anagrammatik nachdenken. Mhm. Also wenn über ja. quasi das Produzieren von, das zufällige Zusammenwürfeln nach gewissen Regeln von Buchstaben, mhm. was dann quasi die komplexesten Gebilde hervorbringen kann.
Genau. Nur, dass die Buchstaben sich im anagrammatischen Spiel in der Regel nicht austilgen oder vermehren, oder?
Das ist wahr, aber es ist einfach ein anderes Prinzip, ob ich jetzt quasi ein binäres System habe wie hier, wo ich quasi auf der einzelnen Ebene einfach 0 und 1 habe, an und aus, schwarz und weiß. Oder ob ich quasi ein System habe mit 24 Konstellationen, 24, mhm. oder wie viele Buchstaben dann die jeweilige Sprache hat.
Aber wie du richtig sagst, es ist natürlich ein denkbar radikaler Materialismus, oder? Also man beginnt tatsächlich, also es ist ein materialistischer Monismus, oder? Es gibt wirklich nur diese Punkte und aus denen entsteht alles. Das ist natürlich eine mögliche Art und Weise, die Welt zu betrachten. Ich würde halt eben einfach, also die Frage bleibt natürlich, ob man damit eben das Bewusstsein erklärt, weil tatsächlich können wir ja gerade jetzt, wie wir es im Artikel beobachtet haben, mhm. oder? Das Phänomen, warum wir ein H, na gut, das ist jetzt noch kein tolles Beispiel, aber dann eben ein Raumschiff oder eine Bombe mhm. Oder ein Hakenkreuz erkennen, ist ja damit noch nicht erklärt, oder? Nur dass sich die Punkte so anordnen, oder? Die Bedeutung, der Sinn von mir aus, jetzt theologisch gesprochen, der Geist, oder? Der uns aus diesen Figuren entgegenkommt, ist damit noch nicht erklärt, würde ich meinen.
Oder? Und ich glaube, das Spannende ist auch, dass der gute John Conway selbst sich da auch viel zurückhaltender geäußert hat, so als die meisten Leute, die dann dieses Spiel des Lebens entdeckt und gesehen haben. Vermutlich auch, weil er wusste, wie trivial und simpel das tatsächlich ist. Mhm. Und sowohl der Name Spiel des Lebens stammt nicht von ihm, es heißt eigentlich auch Conway Spiel des Lebens. Also er hat sich das nicht selbst benannt, sondern es wurde quasi dann nach ihm so benannt. Und ich habe auch immer den Eindruck gehabt, dass er sich sehr, sehr, dass es für ihn wirklich nur ein großes Spiel war. Mhm. Und eine spannende Spielerei, die man wirklich auch einfach ausprobieren konnte, sich an den Gestalten auch irgendwie erfreuen, aber dass quasi diese ganze Semantisierung vielleicht dann auch wieder in ihrem verführerischen Potenzial gefährlich mhm. ist mhm. und das vielleicht auch wahrgenommen wurde.
Dann würdest du mir wahrscheinlich auch beipflichten, dass die Sunday Times das ein bisschen unterkomplex darstellt, wenn sie jetzt sagt, dass das Game of Life erfordert, dass man Gott spielt, oder? Also was ist Gott denn für ein Langweiler, wenn er sich einfach hinsetzt und vier Regeln oder so?
Ja, wobei man natürlich dann schon wieder sagen kann, vielleicht hat die Sunday Times einen Punkt, wenn jetzt quasi in so einem strikten Materialismus, der durch Determination alles quasi ein Anfangszustand ist und alles nachher läuft genau daraus raus. Das haben wir hier. Es gibt da auch nicht unbedingt einen freien Willen. Mhm. Also diese Figuren sind vorbestimmt, wie sie funktionieren. Aber naja, also Sunday Times, was erwartest du da?
Andererseits sind wir damit wieder bei dieser, bei der Frage, die ich dir schon, bevor wir den Artikel gelesen mhm. haben, gestellt hatte, nämlich, da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Haltungen, die man einnehmen kann beim Spielen dieses Spiels, oder? Mhm. Also das fällt mir auch jetzt erst richtig auf. Ja. In deiner Beschreibung hatte ich das Gefühl, es ist ganz eindeutig die Freude an dem, was man eben selbst nicht vorhergesehen hat, was einem als quasi spontanes Produkt diese Figurationen entgegenkommt, das überwiegt. Und darum geht es eigentlich. Aber natürlich leuchtet sofort ein, dass ein anderer großer Reiz auch in der Allmachtsfantasie liegt, mhm. quasi die Regeln festzulegen, nach denen sich diese Mikrokultur entwickeln und fortpflanzen kann, also nachdem überhaupt alles entsteht, oder?
Also das finde ich am Wikipedia-Artikel zu diesem Spiel des Lebens im Deutschen sehr faszinierend, weil der ist ganz offensichtlich, ja, von einem Fan geschrieben. Und man sieht den Artikel auch ein bisschen an. Er ist schon wissenschaftlich, aber so irgendwie auch aus einer gewissen Fankultur herausgesprochen. Und er erklärt dann irgendwie 7 oder 8 Typen von Menschen, die sich mit dem beschäftigen, auf so und so viele Hinsichten. Und da kommt eben vom Zoologen, der quasi sich für diese einzelnen Tierchen begeistert, bis quasi zum Gesellschaftstheoretiker kommt da irgendwie alles raus. Mhm. Und man sagt sogar, man könne das Spiel des Lebens im Spiel des Lebens wiederum implementieren. Also es gibt mathematische Beweise, die quasi zeigen, dass das Turing komplett sei und dementsprechend alles berechnet werden kann. Lassen wir jetzt auf der Seite, aber die Leute haben tausende von Dingen gefunden, daran quasi auch Freude zu gewinnen. Und letztlich ist, glaube ich, das auch das Schöne daran. Es ist irgendwie so anschaulich.
Und das ist ja genau der Punkt, diese Art von Nischen oder eben Nerdkultur, die du jetzt beschreibst, das ist der Punkt, an dem auch dieser wunderbare Nachruf ansetzt, den ich dir zugeschickt hatte, auf den ich gestoßen bin heute, der tatsächlich erst heute erschienen ist, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, das ist klar.
Das ist der Nachruf auf Conway in der Zeit, heute Mittag erschienen, und zwar von Clemens J. Setz, der bestimmt einigen bekannt ist als einer der bekannteren deutschen Gegenwartsautoren, mit zahlreichen Preisen auch bedacht. Und was ich bislang nicht wusste, aber was man in dem Nachruf lesen kann, ist, der Mann hat nicht nur Bücher geschrieben, sondern auch 8 Jahre Mathematik studiert, und weiß offensichtlich, wovon er spricht, und bekundet eben, so ähnlich wie du, Jodok, so eine lange gehegte Nähe zu Conways Ideen, beschreibt insbesondere auch die Umsturzwirkung, die Conways Konzept der surrealen Zahlen, heißt das wahrscheinlich auf Deutsch, Surreal Numbers, auf ihn gemacht hat. Also Conway hat unter anderem eben als Mathematiker auch eine ganz neue Kategorie von Zahlen entdeckt, von denen ich eigentlich vor allem den Namen schätze, und weiter will ich und kann ich gar nicht gehen, nicht einmal ansatzweise zu versuchen, was das ist. Aber ich meine, mir vorstellen zu können, dass genau darin natürlich der Reiz der höheren Mathematik auch liegt, dort, wo sie an die spekulative Philosophie grenzt und eben quasi eigentlich wirklich Dinge zu erkunden sucht, die jenseits des Erfahrbaren ohnehin, also des sinnlich Erfahrbaren, aber vielleicht sogar des Vorstellbaren liegen. Und aus diesem Nachruf dachten wir, könnten wir vielleicht den letzten Abschnitt noch lesen.
Das können wir sehr gerne machen. Ich muss dazu noch eine Bemerkung machen.
Mach sie.
Und zwar die, dass ich den Abschnitt, den du mir geschickt hast, diesen letzten, nicht nur von dir geschickt bekommen habe, sondern von einem zweiten sehr, sehr lieben Menschen.
Wirklich?
Die offensichtlich den Namen Arno Schmidt darin entdeckt hat und an mich gedacht hat. Und ich habe mich unglaublich gefreut, tatsächlich innerhalb von 2 Stunden und ohne dass diese Person gewusst hat, dass wir uns mit John Conway beschäftigen werden heute, zweimal denselben Textabschnitt hingekriegt habe. Was ein unglaublicher Zufall ist natürlich.
Ja.
Und vielleicht auch nicht.
Wirklich. Du weißt aber natürlich, dass du dir damit nun auch die Aufgabe eingehandelt hast, den entsprechenden Satz zu erklären, in dem Arno Schmidt dann vorkommt.
Ich verstehe den auch.
Also soll ich das mal vorlesen?
Lies mal, ja, sehr gerne.
Also, Setz schreibt zuletzt im Nachruf, es gibt Menschen, die nach Art von Zoologen alle sich in Game of Life ergebenden oder zeigenden Objekte seit Jahrzehnten sammeln, beobachten und klassifizieren. Aus der simplen Saat von gerade mal 4 Spielregeln ist ein unerschöpfliches Universum erwachsen. Wer möchte, der findet auf YouTube betörend schöne Videos von gigantischen Raumgleiterfabriken, von Taschenrechnern und Primzahlengeneratoren, die in Game of Life gewachsen sind. Ein Menschenleben allein reicht nicht aus, um das alles zu erfassen. So traurig mich der Verlust dieses Meisters der exzentrischen Mathematik, dieses Arno Schmidt der Symmetrie und Topologie macht, in seinem Game of Life hat er uns zumindest einen höchst wirksamen Trost gegen unsere Trauer und Verzweiflung hinterlassen. Wir sind das, was sein Zellautomat so poesiereich simuliert. Auch wir sterben an Einsamkeit und gerade jetzt auch an zu großer Nähe. Aber wir werden in neue Generationen einmünden mit neuen Raumschiffen und neuen Herzschlägen. Die riesigen Gebilde, die wir in uns tragen, unsere von der Natur mühsam in uns programmierte künstliche Intelligenz, die uns vielleicht sogar eines Tages den Turing-Test bestehen lassen wird, und ebenso die riesigen Gebilde, die wir alle zusammen auf dem Planeten ergeben, sie werden überdauern. Zumindest solange das Spiel selbst, das Leben, die Zeit oder wie auch immer man die Simulation, in die es uns verschlagen hat, nennen mag, noch weiterläuft.
Ja.
Das ist seinerseits natürlich poesiereich, geschrieben von Sets und tut das, was man wohl tun muss in der jetzigen Situation, oder nämlich natürlich das Spiel des Lebens auf die Einsamkeitserfahrungen auch zu beziehen, oder die wir teilweise machen oder die viele von uns machen. Und ich finde das schön. Ich mag diese Form des feuilletonistischen Essayismus. Wenn ich natürlich in mir so einen kritischen, kleinen Besserwisser-Teufel habe, der sich stets regt und sagen will, das kann man ja so jetzt nicht gleich sagen, oder? Also,
um welcher Stelle denn?
Ja, jetzt bei dieser Übertragung auf die Einsamkeit zum Beispiel. Funktioniert das denn tatsächlich? Also ich meine, erstens würden wahrscheinlich einige Menschen jetzt einfach einmal grundsätzlich widersprechen und behaupten, den Einsiedlern, oder? Genau die sich das ohnehin so ausgewählt haben, denen geht es gerade ziemlich gut, oder? Die haben gerade überhaupt kein Problem, oder? Und so war es ja auch im Spiegelartikel beschrieben, Einsiedler und einsame Paare sterben ganz schnell aus. Ist das wirklich so? Also jetzt aufs Leben übertragen, meine ich natürlich, oder?
Natürlich, ja.
Aber am Schluss, worum es eigentlich geht, ist wieder das, worüber ich die ganze Zeit schon spreche, oder? Unser unverbesserlicher Drang und Hang, unsere Neigung, aus allen noch so abstrakten Figuren und Konstellationen eben konkrete sinnhafte Wirklichkeit zu machen. Also eben, wenn wir sagen, einzelne Punkte und Paare sterben, dann beziehen wir das auf unsere jetzige Situation und dann wird das für uns bedeutsam. Und das kann man vor allem auch lernen von der Auseinandersetzung mit diesem Lebensspiel. Das ist vielleicht das Lebensspiel.
Oder vielleicht auch, dass man die Perspektive ein bisschen wandelt und als den Einsiedler den Block von vier denkt. Als quasi der Kerl, als das, was für sich stehen kann. Also, weil wir ja aus vielen, vielen verschiedenen Zellen zusammengesetzt sind und diese Symbolhaftigkeit quasi so lesen können. Aber ganz insgesamt natürlich, das ist schon immer, und ich glaube, das ist auch das Schöne, dieses Ephemere, dass wir es so einigermaßen fangen können und vielleicht mal sagen können, ach ja, das ist das. Und dann überlegt man sich und semantisiert es wieder ganz anders. Aber was mir einfach so ungeheim gefällt und warum ich John Conway jetzt auch wirklich quasi so thematisieren wollte, ist halt, und das hat wirklich auch was mit Literaturwissenschaft zu tun, finde ich, oder mit Literatur, dass man mit den Gegebenheiten, den Regeln, die man hat oder die man sich selbst setzt, unglaublich viel spielen kann und eine unglaubliche Dynamik freisetzen kann und unglaublich viele Manipulationen und Freude daran hat. Und also ich nehme einfach auch John Conway immer wieder als einen Mathematiker wahr, der das gemacht hat aus einer Freude, aus einer Faszination an eine Manipulation mit was auch immer. Und dann quasi auch daraus in irgendeiner Weise quasi etwas hergestellt hat, woraus man dann wieder Sinn gewinnen kann.
Genau.
Und ich glaube, dieses Finden von Sinn, was uns Menschen irgendwie auch immer auszeichnet, das ist natürlich auch etwas, was uns jetzt wieder helfen kann.
Ja, ich denke jetzt auch.
Irreführen.
Ja. Ich denke das auch jetzt, wo du das wieder sagst, denke ich natürlich wieder an Essen, Katzen, Spatzen, Essen, Spatzen, Katzen, an diese Art der Spielfreude mit der bloßen Permutation, oder? Des Lautmaterials. Genau. Und dieses, was man vielleicht zunächst als als kindlich, fast kindisch dann auch abwerten würde, oder? Die Freude und Offenheit für diese ungewohnten Konfiguration, die sich dadurch ergeben. Mhm, oder? Also eben, dass dann eben ein Katzen und Spatzen nebeneinander stehen. Gut, das ist nicht besonders. Vielleicht Cats and Parts im Englischen, oder? Das ist schon außergewöhnlicher, oder? Oder eben, was sich auch immer ergibt, oder? In diesen Punkten, dass man, das ist dann das auch, was wirklich Horizont erweiternd auch wirkt, oder? Sehr schön.
Ja. Danke, dass ich dir das zeigen konnte, Sina.
Und danke, dass du mich auf die springenden Punkte gebracht hast.
Genau. Ja, okay, du. Und dann bis bald mal wieder.
Ja, bis bald. Ich freue mich schon.
Sehr. Tschüss.
Tschüss.